Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Das hier ist heute die zweite Folge zum Thema von Stellteilfriedhof zur Scheitech. Welche Technologien Automotive HMIs in Zukunft dominieren werden. Die Folge ist, weil sie einfach etwas lang geraten ist, in zwei Teile geteilt. Wenn du die Folge von letzter Woche, den ersten Teil, nicht gehört hast, empfehle ich dir dringend, dort einzusteigen und dann hierher zurückzukommen und das Ende zu hören. Die zweite Technologie, die ich in Fahrzeugen sehe und über die ich hier ein paar Gedanken verlieren möchte, ist die Spracherkennung. Auch die ist in Fahrzeugen etabliert, die ist sehr weit verbreitet. Die allermeisten etwas teureren, etwas besseren Fahrzeuge haben irgendeine Form der Spracherkennung. Da hat es in den letzten zwei Jahren einen erheblichen Innovationsschub gegeben. Ich rede immer von den alten Varianten und den modernen Varianten. Also die alten Varianten sind jetzt nicht alt im Sinne von gibt's nicht mehr, sondern die gibt es noch sehr wohl noch. Es ist halt die alte Spracherkennerphilosophie, die alte Technologie, die dahinter steht. Mercedes hat mit dem MBUX, dem neuen Mercedes-Benz User Experience Design, eine neue Stufe der Spracherkennung eingeführt, die deutlich flexibler ist. Sie ist servergestützt, sie ist gestützt durch künstliche Intelligenz, hat also deutlich mehr Möglichkeiten und viele der Nachteile, die ich nachher diskutieren werde, treten dort so oder nicht mehr so deutlich auf. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Spracherkenner am Markt in Autos drinne, die sogenannte alte Variante sind, die halt entsprechende Nachteile haben dann. Und ich möchte jetzt auch keine Werbung für Mercedes machen. Die anderen High-End-Hersteller, die anderen Luxus-Premium-Fahrzeughersteller haben die inzwischen auch alle drin. Es ist im Wesentlichen überall das Gleiche dahinter an Technologie und an Zulieferer. Aber das, was halt eben da möglich ist mit freier Sprache und eben die Stützung durch künstliche Intelligenz, das haben inzwischen eine ganze Reihe Fahrzeughersteller. Kommen wir nochmal zur Spracherkennung zurück. Die Vorteile. Sprache ist ein sehr natürliches Kommunikationsmittel. Also ich rede jetzt hier zu dir, ich rede mit dir und wenn wir uns treffen, dann reden wir auch miteinander. Und es ist sehr natürlich, dass man mit Sprache kommuniziert. Ein Vorteil im Fahrzeug ist, bei Spracheingaben bleiben die Augen auf der Straße und die Hände am Lenkrad. Das wird als sehr, sehr großer Vorteil angesehen, ist es auch, dass ich halt eben, wenn ich mal eben schnell eine Eingabe machen möchte, dann geht das ohne, dass ich jetzt lange suche auf dem Armaturenbrett, vielleicht irgendwelche Menüs bemühen muss. Das sind alles so Dinge, die da nicht stattfinden. Ich kann das vergleichsweise einfach, unter Umständen durch einen simplen, einfachen Befehl, eine relativ komplexe Funktion, wie zum Beispiel eine Zieleingabe, durchführen. Ich kann Inhalte relativ direkt manipulieren. Also ich kann bei modernen Spracherkennern, relativ neuen Spracherkennern Andreas anrufen oder eine Telefonnummer eingeben oder ein Fahrziel eingeben. Also ich kann die Inhalte sehr direkt manipulieren. Es können auch komplexere Inhalte vermittelt werden, also so eine Navigationsadresse, wenn ich dann sage Spanien, Barcelona, Ramblas, Plaza España, gibt's bestimmt irgendwo in Barcelona und dann eine Hausnummer dazu, dann ist es schon eine ganze Menge Informationen, die ich auf eine einfache Art und Weise in ein System hineingebe. Dazu kommt, dass Spracherkennung potenziell berührungslos ist. Also die älteren Versionen haben häufig einen sogenannten Push-to-Talk-Button. Also dann drücke ich drauf und dann geht das Mikrofon auf und dann kann ich was sagen. Und dann entweder muss ich wieder drücken, um es zu beenden, oder das System merkt selber, okay, der sagt jetzt nichts mehr, dann wird der Sprachbefehl wohl zu Ende sein. Also da habe ich eine kleine Berührung, aber potenziell ist eine Spracherkennung berührungslos. Also macht sich besonders gut bei öffentlichen Verkehrsmitteln, bei geteilten Mobilitätsräumen, die man hat, in Bussen, Bahnen oder in Shared Vehicles oder auch bei Automaten und ähnlichen Dingen. Also da hat man dann mit Sicherheit, wenn man da nichts anfassen muss, einen nochmal erheblichen Vorteil. Die Nachteile der Spracherkennung ist, es wird vom Nutzer ein bestimmtes Vokabular und eine fixierte Grammatik erwartet. Also ich habe eine fixe Interaktionsstruktur. So die richtig Oldschool-Spracherkennung, da sagt man dann Navigation, Zieleingabe, Stadt Berlin, Straße Kurfürstendamm, Haus Nummer 17. Das ist halt eben dann so ein fixes Vokabular und Grammatik. Die Interaktionsstruktur ist festgelegt. Das wird durch die neuen Varianten, durch die modernen Varianten etwas abgemildert. Es ist so, dass es gibt so eine One-Shot-Zieleingabe, die ist sehr beliebt, dass ich einfach nur sage, wo ich hinfahren möchte, und das System sucht sich dann die Informationen selber zurecht. Oder eben die ganz modernen Varianten, dass ich dann noch nicht mal direkt etwas benennen muss, sondern dass die Aussage, ich habe Hunger, dazu führt, dass mir Restaurants in der Umgebung auf einer Navigationskarte angezeigt werden. Also da haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, aber prinzipiell gilt halt diese Einschränkung, beschränktes Vokabular und festgelegte Grammatik. Spracherkenner tun sich schwer mit Dialekten und mit Nicht-Muttersprachlern. Also die Erkennerrate geht in den Keller, wenn da jemand mit Dialekt spricht. Auch hier haben wir wieder die Abmilderung durch die moderneren Varianten. Da sind auch Lerneffekte möglich. So eine künstliche Intelligenz, die weiß halt eben, der Röskar, der ist halt Berliner und der hat das immer noch nicht so richtig abgelegt. Also gucken wir mal, dass wir entsprechend uns da anpassen mit dem Erkenner. Das geht in bestimmten Umfängen, aber prinzipiell, wenn ich versuche, eine spanische Spracherkennung oder auch nur eine englische Spracherkennung zum Erkennen zu überreden, ist es ein erheblicher Aufwand. Was gerne unterschätzt wird, ist der hohe kognitive Aufwand, den ein Sprachdialog hat. Also ich muss mich anstrengen, ich muss da mentale Ressourcen, ich muss da Aufmerksamkeit in diesen Dialog mit der Maschine stecken, die ich dann zwangsläufig woanders abziehe. Und da gibt es eine sehr schöne Studie von der Joanne Harblack von Transport Canada. Die hat mal untersucht, was passiert denn eigentlich mit den Blickbewegungen, wenn Sprachdialoge immer komplexer werden. Und die Erkenntnis war ganz eindeutig, je komplexer ein Sprachdialog wird, desto mehr tendieren wir zum Tunnelblick. Also das Erste, was so wegfällt bei noch gar nicht mal so komplexen Dialogen, sind die Außenspiegel, und dann wird das Sichtfeld immer enger, bis wir dann bei hochkomplexen Sprachdialogen nur noch auf das Nummernschild des Fahrzeuges vor uns starren. Und natürlich, Eyes on the Road, ich schaue ja noch raus, ist ja soweit alles gegeben, aber dieses Blickverhalten wird definitiv nicht mehr die Informationen liefern, die man zum sicheren Fahren braucht und die dann halt eben auch angemessen sind. Also man hat diesen kognitiven Aufwand, man braucht mentale Ressourcen zum Bedienen, zum Nutzen der Spracherkennung, und es ändern sich halt dann eben Parameter wie zum Beispiel das Blickverhalten. Dann kann es passieren, dass man diese Push-to-Talk-Button suchen muss. Die sind meistens auf dem Lenkrad untergebracht. Da sind inzwischen bei vielen Fahrzeugen sehr, sehr viele verschiedene Dinge, von Lautstärke über Skippen bis zu fahrrelevanten Parametern wie im Tempomat, Abstandstempomat. alles Mögliche auf diesem Lenkrad drauf. Und irgendwo einer von denen ist der, den ich drücken muss, damit ich meine Spracheingabe machen kann. Was auch wiederum dazu führt, dass ich meinen Blick von der Straße abwende, aufs Lenkrad richte und gucke, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Und auch das ist jetzt nicht gewollt, aber halt eben ein typisches Phänomen, wenn Spracherkenner genutzt werden. Ein weiteres aus meiner Sicht sehr zentrales Problem ist, die Sprach-HMI bietet sich nicht von sich aus an. Sie hat keinen Aufforderungscharakter. Ich bekomme von einem Spracherkenner nicht die Optionen genannt, aus denen ich auswählen kann. Also wenn ich so einen Bildschirm vor mir habe, da kann ich drauf gucken und weiß, ah ja, da sind jetzt diese 6 Menüpunkte drauf. Und dann kann ich davon einen auswählen. Und habe ich wieder 5 oder 6 Menüpunkte. Und dann sind das die, die jetzt gerade möglich angemessen und wahrscheinlich in der Auswahl sind, wahrscheinlich mich zum Ziel führen werden. Dann kann ich davon was auswählen. Also da ist so ein Aufforderungscharakter da und da ist eben auch eine Palette an Optionen, die mir offeriert wird, vorhanden. Und das liegt bei Sprach-HMIs naturgemäß nicht vor. Ich kann es erlernen. Ja, und die modernen Spracherkenner machen einem dieses Erlernen relativ leicht, weil alles dicht an der natürlichen Kommunikation, der natürlichen Sprache dranbleibt. Aber es ist halt nicht diese Offerte, die mir gemacht wird. Dritte Technologie, über die ich reden möchte, das ist die Gestenerkennung. Die ist im Kommen. Sie wird in einigen Fahrzeugen schon eingesetzt, unter verschiedenen Aspekten, mit verschiedenen Parametern, in verschiedenen Kontexten. Aber sie ist auf dem Weg dazu, sich in Fahrzeugen zu etablieren. Ich möchte hier nochmal eine Einteilung machen. Bei der Gestenerkennung wird viel durcheinander geworfen, weil auch häufig einfach nicht klar ist, was ist denn jetzt gemeint mit mit dem Begriff Gestenerkennung. Also einmal unterscheiden wir zwischen Mikrogesten und Makrogesten. Mikrogesten sind Gesten, die so mit dem Finger ausgeführt werden, wo man so Kleinigkeiten macht. Und dann gibt es Makrogesten, wo so die ganze Hand oder unter Umständen sogar der ganze Arm in die Gestik mit eingebaut wird. Das ist die eine Dimension, in der wir unterscheiden. Und die andere ist, wo wird diese Geste ausgeführt? Wird sie auf Oberflächen ausgeführt oder wird sie frei im Raum ausgeführt? Also wir haben dann am Ende 4 Quadranten, Mikrogesten versus Makrogesten und ausgeführt auf Oberflächen versus frei im Raum. Und wenn wir da mal in die einzelnen Zellen reingucken, Mikrogesten auf Oberflächen, das ist das, was wir auf Touchscreens machen, alles swipen, wischen, zoomen. Da haben wir auch unser Standard-Smartphone-Vokabular. Was in Fahrzeugen auch noch sehr, sehr spannend dazukommt, ist die Schrifterkennung auf so Touchpad-ähnlich konfigurierten Touchscreens, dass ich dann also da entsprechend Schriften eingeben kann, um etwas zu suchen oder ein Ziel einzugeben. Dann gibt es die Mikrogesten im Raum. Lautstärke bei BMW zum Beispiel einstellen mit so einer kleinen Rotationsgeste. Sehr fein, muss man so ein bisschen aufpassen. Die sind unter Umständen schwierig zu koordinieren. Also so eine kreisförmige Bewegung mit dem Zeigefinger ist gar nicht so einfach auszuführen. Da sind so lineare Sachen eigentlich immer eher ein bisschen besser. Und dann gibt's die Makrogesten im Raum. Die sind im Auto häufig anzutreffen. Also so Skippen von Musik durch so ein seitwärtiges Winken. Oder das Annehmen und Abnehmen von Calls oder solche Dinge halt eben, eine Faust als spezielle Geste oder 2 ausgestreckte Finger. Also das sind so Makrogesten im Raum, die da ausgeführt werden. Die 4. Zelle, Makrogesten auf Oberflächen, findet eigentlich nicht statt im Auto, da ist mir nichts bekannt in der Richtung. Gestenerkennung, Vorteile. Gesten sind flexibel, sind natürlich, wir gestikulieren sowieso mal beim Reden. Also ich muss jetzt hier, während ich aufzeichne, meine Hände immer so ein bisschen in der Kontrolle halten. Nicht, dass ich da mal gegen das Mikrofon remmel und es dann unschöne Geräusche gibt. Aber wenn wir reden, ist es sehr, sehr häufig, dass wir Gesten einsetzen, um bestimmte Dinge zu betonen, um Aufmerksamkeit zu erreichen, das sind so die Punkte. Bei Mikrogesten auf Oberflächen, die sind inzwischen sehr, sehr natürlich. Die führen wir sehr intuitiv aus. Da brauchen wir nicht viel kognitive, mentale Aufwände zu betreiben. Sind wir gewöhnt von Smartphones, von Tablets, tausendfach geübt, läuft. Die Schrifterkennung hat Vorteile, zum Beispiel, wenn ich Fahrziele auf Chinesisch eingeben möchte oder auch Koreanisch, auch so Schleifenschriften sind da denkbar, Arabisch. Da hat man große Vorteile, wenn man da einfach mal was mit dem Finger auf einer Oberfläche schreiben kann. Das ist auch ein ganz deutlicher Vorteil, der bei uns mit unserem beschränkten Alphabet mit den 26 Zeichen, Größenordnung 26 Zeichen, nicht ganz so zentral ist. Aber in anderen Sprachen, anderen Schriften spielt die eine entscheidende Rolle. Und auch die Makrogesten, die können intuitiv sein, eben dieses Wischen oder Swipen in der Luft, um den nächsten Titel zu hören oder so eine ausgestreckte Hand, um ein Telefonat abzuwehren. Also das sind so Themen, die dann auch sehr, sehr intuitiv sein können. Nachteile der Gestenerkennung. Die Erkennerbox muss getroffen werden. Gerade bei denen frei im Raum. Da ist irgendwo im Fahrzeug ein Raum definiert, den sehe ich nicht. Das ist ein virtueller Raum. Der ist aufgespannt durch den Erkenner, ob das jetzt eine Kamera ist, ob das ein Ultraschall oder ein Radar ist. Da ist etwas aufgespannt und da in diesem Raum muss die Geste, damit sie erkannt werden kann, ausgeführt werden. Es muss unter Umständen ein komplett neues Vokabular erlernt werden. Also was heißt jetzt zwei Finger ausgestreckt Richtung Bildschirm? Was heißt Daumen und Zeigefinger abgespreizt und so ein bisschen geschüttelt? Ja, wenn ich solche Gesten einführe, die sind dann irgendwann nicht mehr normal, nicht mehr intuitiv und sie müssen dann wie ein neues Vokabular Stück für Stück erlernt werden. Dann wirken Gesten häufig mal komisch, gerade bei so Makrogesten, also wenn ich dann ins Auto neben mir gucke und da ist jemand wild am Wedeln, weil sein Gestenerkenner nicht erkennt, dass er diesen Anruf jetzt annehmen möchte, dann wirkt es manchmal schon so ein bisschen ulkig und für viele Leute noch ein bisschen peinlich, ist dann halt auch nicht so angenehm. Und zu guter Letzt, Gesten bieten sich nicht selber an. Im Prinzip das Gleiche wie beim Spracherkenner, der gleiche Gedanke wie beim Spracherkenner. Die Ausführung dessen, was möglich ist, oder dann die Möglichkeiten dessen, was ausgeführt werden kann, das ist nicht offensichtlich. Also die Optionen, die ich habe, ich kann jetzt die Lautstärke mit dieser Geste nach oben drehen oder ich kann dies oder jenes machen, das ist nicht offensichtlich, das sehe ich nicht, das muss ich erlernen, das muss mir jemand sagen, dass es diese Geste gibt. Und da gibt es so einzelne Systeme, die haben dann irgendwo auf dem Bildschirm eine Geste drauf, die dann so angedeutet ist, oh, guck mal, jetzt kannst du das und das mit dieser oder jener Geste ausführen. Was natürlich ein Stück weit auch den Vorteil der Gestenerkennung, nämlich dass ich doch immer noch die Augen auf der Straße halten kann, konterkariert. Also von daher, gleiches Problem bei der Spracherkennung. Diese Interaktionsform bietet ihre Optionen nicht von sich aus an. Kommen wir zum letzten Punkt, das Thema Shy-Tag. Relativ neu gibt es einige Konzepte, einige Showcars, die das haben, Prototypen, die das haben. Und es wird aus meiner Sicht sehr, sehr schnell oder in den nächsten Fahrzeuggenerationen Shy-Tag geben, also Shy-Tag schüchterne Technik. Das sind Stellteile, die nicht sichtbar sind, die sich nur dann zeigen, wenn sie benötigt oder angefordert werden. Also da habe ich eine Oberfläche, die sieht so aus, als wäre es ein solides Stück Holz oder eine lederbespannte Oberfläche. Und da sind keine Interaktionselemente, es ist eine glatte Fläche. Und erst bei Annäherung werden die Stellteile sichtbar, die poppen dann so raus. Sie können zum Beispiel hinterleuchtet sein. Es gibt sehr, sehr schöne Prototypen, Designkonzepte, wo ich ein Stück Holz habe und wenn ich meine Hand annähere, dann wird es hinterleuchtet. Da sind dann so ausgeschnittene Bereiche, in denen dann ein Licht, ein Icon hinterleuchtet und dann kann ich da draufdrücken. Oder halt eben einfach auch wirklich so ein 3D, so ein physisches Rauskommen aus der Oberfläche. Was auch sein kann, ist, dass so eine Holzoberfläche, sieht aus wie eine Holzoberfläche und dann wird die plötzlich mit irgendwelchen Linien hinterleuchtet oder Displays gehen an. Also all das ist Shytag. Eine weitere Variante von Shytag sind Stoffe mit eingewebten Leuchtstreifen, die mir in bestimmten Nutzungskonzepten dann Lichtsignale geben. So, dass ich dann halt eben, ja, in diesen Stofflogos einbaue oder halt eben einfach Alarmsignale mache oder was auch immer da dann halt eben an Nutzen dahinter ist. Aber so Stoffe, die dann aufleuchten und die als HMI-Komponente dienen können. Und es können in Stoffe auch Stellteile eingewebt werden. Also Tasten, Taster, Drücker, Schalter, Slider und so weiter und so fort. All das ist möglich und all das ist mal unter dem Begriff Shytag zusammengefasst. Vorteile von Shytag. Ich habe eine optische Vereinfachung der Fahrzeuginnenräume. Ich reduziere die Anzahl der offensichtlich sichtbaren Stellteile. Ich reduziere damit auch so diesen ersten Eindruck von, boah, ist das aber kompliziert hier, boah, hier gibt's aber ganz schön viel. Das ist ein entscheidender Vorteil so für diesen Erstkontakt auch mit Fahrzeugen. Oder halt auch dauerhaft, wenn man dann so ein schlichtes, edles Design möglich macht, mit dem ich dann sehr, sehr, ja, mich einfach erfreue, wenn da eine schöne Holzoberfläche oder eine schöne Lederoberfläche ist, die jetzt nicht unterbrochen wird von Schaltern, von Displays, von allen möglichen Dingen, die da de facto darunter verborgen sind. Ich kann also die Materialien im Innenraum deutlich besser zur Geltung bringen. Nachteile. Genau die Vorteile, die die haptisch-visuelle Interaktion hat, nämlich das Anbieten von Optionen, die Sichtbarkeit von Wahlmöglichkeiten, die fällt bei Shytag weg. Also es werden die Vorteile der haptisch-visuellen Interaktion durch die Nachteile der Sprach- und der Gestenerkennung ersetzt. Also ich fange mir da Effekte ein, die im Bereich Usability, Verständnis von Oberflächen negativ sind. Und dann fehlen mir auch noch wirklich schlüssige, echte Use Cases, die über das schlichte, edle Design hinausgehen. Also wie machen wir es denn eigentlich? Wie sehen denn Anwendungsszenarien aus? Das ist für mich zum Teil, also nur zum Teil sichtbar im Moment, noch nicht in voller Gänze. Ich denke, da ist noch einiges an Arbeit zu leisten. Gut, kommen wir zur Zusammenfassung. In zukünftigen automobilen HMI-Lösungen wird es in vielen Kontexten auf absehbare Zeit bei der bekannten haptisch-visuellen Interaktion bleiben. Die wird ergänzt werden um Gesten- und Spracherkennung, um eine eher menschliche, natürliche Mensch-zu-Mensch-Interaktion zu haben und die Kanäle, also Gestik, Sprache und haptisch-visuell, die werden miteinander verwoben werden, bis ich eben eine Mensch-zu-Mensch-ähnliche Interaktion haben werde. In vielen Kontexten, jetzt im Moment auch gerade getriggert durch das gestiegene Hygienebewusstsein, Stichwort Corona, werden in öffentlichen Kontexten, so in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Automaten, berührungslose Interaktionen an Bedeutungen gewinnen. Und Shytag wird trotz der diskutierten Nachteile eine Rolle spielen in der Zukunft. Die Versuchung, Stellteile zu verstecken und die visuelle Komplexität von Fahrzeuginnenräumen zu verringern, die ist immens groß. Und es wird am Ende einfach auch schön aussehen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.